Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Warten auf grünes Licht. Die Finanzminister der Eurozone beraten über das neue Hilfspaket für Griechenland. Doch ob es das Land wirklich rettet, ist umstritten. Dann Blitzkür in Deutschland. Joachim Gauck wird neuer Bundespräsident. Wir beleuchten die Hintergründe und wir stellen Ihnen den Hoffnungsträger vor, in einem ganz persönlichen Porträt. Und schließlich Wettrennen im All.
Roger, Zero G, and I feel fine. Capsule is turning around. Oh, that view is tremendous.
Großartig sei die Sicht, schwärmte John Glenn von oben, und die USA unten hatten ihren ersten kosmischen Helden. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. In Brüssel tagen zur Stunde die Euro-Finanzminister und beraten über ein neues Hilfspaket für Griechenland. Es geht um 130 Milliarden Euro. Die griechische Regierung rechnet fest damit, dass sie das Geld erhält und verbreitet Zuversicht. ARD-Korrespondent Thomas Bohlmann.
Griechenlands Finanzminister Evangelos Venizelos knüpft große Erwartungen an das Gipfeltreffen der Eurogruppe. Eine lange Periode der Unsicherheit für Griechenland soll heute zu Ende gehen, sagte Venizelos nach seiner Ankunft in Brüssel. Der Rettungsplan soll Griechenland aus der Krise herausführen. Allerdings, wenn man sich auf den Straßen Athens umhört, findet man praktisch niemanden, der den Optimismus des Finanzministers teilt. Ein pensionierter Lehrer sagt, egal wie viel Geld wir bekommen, wenn die Wirtschaft nicht anspringt, wenn sie die Schulden nicht abschreiben, wenn es keine Gerechtigkeit gibt, dann werden wir niemals aus der Krise kommen. Diese Politik ist falsch, völlig falsch. Seit fast zwei Jahren hat die griechische Regierung regelmäßig neue Sparpakete beschlossen. Erst am vergangenen Wochenende entschied die Regierung, vergleichsweise hohe Renten und Pensionen noch einmal um 12% zu kürzen. Griechenland spart und spart, aber das Geld reicht trotzdem nicht, um die Zinsen für all die Schulden zu bezahlen. Griechenland muss nach wie vor immer mehr neue Schulden machen. Einen kleinen Lichtblick gab es heute an der Athener Börse. Dort stiegen die Kurse, sagt Analyst Nikos Christodoulou. Die griechischen Märkte begannen heute früh im Plus. Die Märkte erwarten eine positive Entscheidung zu Griechenland von den Euro-Finanzministern, nämlich, dass es neue Hilfskredite geben wird und dass Griechenland in der Eurozone bleiben kann. Genau das erwartet auch die griechische Regierung und verspricht ihrem Volk, mit dem Rettungspaket werde die griechische Wirtschaft wieder auf Kurs gebracht. Schon im kommenden Jahr werde es wieder Wirtschaftswachstum geben in Griechenland, sagte Ministerpräsident Papadimos. Eine Hausfrau aus Athen schüttelt den Kopf. Ich sehe noch kein Licht am Horizont. Da helfen doch auch keine Kredite. Solange wir hier im eigenen Land nicht irgendetwas herstellen, irgendetwas produzieren, um wieder auf eigenen Beinen zu stehen, solange gibt es auch keinen Aufschwung in Griechenland.
So viel zur Stimmung in Griechenland. Wie es beim Gipfeltreffen der Eurogruppe in Brüssel tönt, das hören Sie gleich nach den Nachrichten. Und die hat Andi Lüscher.
Das Volk soll entscheiden, wie es im Jura-Konflikt weitergeht. Das haben der Bund und die beiden Kantone Bern und Jura entschieden. Vorgesehen ist, im Kanton Jura und im Berner Jura gleichzeitig Volksabstimmungen über die Gründung eines neuen Kantons durchzuführen. Sagen beide Seiten ja, wird alles Nötige in die Wege geleitet. Sagt eine Partei nein, bleibt der Berner Jura Teil des Kantons Bern. Ein zweiter Straßentunnel durch den Gotthard könnte vollständig von Privaten finanziert gebaut und betrieben werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die vom Wirtschaftsdachverband Economy Swiss in Auftrag gegeben wurde. Sie geht von Kosten in der Höhe von 2 Milliarden Franken aus. Der Betrieb soll durch eine Tunnelgebühr finanziert werden. Die SVP fordert Verschärfungen im Asylgesetz. Sie wolle in der laufenden Asylgesetzrevision mehr als 40 Änderungsanträge stellen, sagten SVP-Vertreter vor den Medien in Bern. Insbesondere das Beschwerdeverfahren müsse völlig neu geregelt werden. Für Härtefälle soll es künftig keine Regelung mehr geben. Zudem verlangt die SVP, dass der Bundesrat mittels Notrecht Empfangszentren bereitstellt. Mit einer Kürzung der Nothilfepauschale sollen die Kantone dazu gebracht werden, Asylsuchende schneller wegzuweisen. Bundesrätin Simoneta Sommaruga hat den Innenminister Serbiens Ivica Dačić zu einem Arbeitsbesuch empfangen. Es sei vorwiegend um die große Anzahl von Asylgesuchen aus Serbien gegangen, teilt das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement mit. Die meisten Anträge stellten Angehörige der Roma. Sommaruga und Dačić einigten sich außerdem auf eine enge Zusammenarbeit im Kampf gegen den Menschenhandel, in den kriminelle Gruppen aus Serbien in der Schweiz verwickelt seien. In Syrien verhandelt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz über eine Waffenruhe, unter anderem für die Stadt Homs. Es würden Gespräche mit der Regierung Assad und Oppositionsvertretern geführt, sagte eine Sprecherin des Roten Kreuzes in Genf. Die Zivilbevölkerung solle während des angestrebten Waffenstillstands humanitäre Hilfe erhalten. In der sudanesischen Unruheregion Darfur haben Rebellen nach eigenen Angaben rund 50 UNO-Soldaten in ihre Gewalt gebracht. Die Blauhelmsoldaten seien ohne Erlaubnis in Rebellengebiet eingedrungen, sagte ein Sprecher der Aufständischen. Es werde befürchtet, dass die UNO-Soldaten mit dem Geheimdienst zusammenarbeiteten, um das Gebiet der Rebellen auszuspähen. In der Region Darfur kämpfen nicht-arabische Aufständische seit 2003 gegen die Zentralregierung in Khartoum. Iran hat nach eigenen Angaben große Luftabwehrübungen begonnen. Die viertägigen Manöver dienten insbesondere der Verteidigung von Atomanlagen gegen mögliche Angriffe, teilte die amtliche Nachrichtenagentur IRNA mit. Inzwischen haben Experten der Internationalen Atomenergiebehörde in Teheran Gespräche mit iranischen Regierungsvertretern aufgenommen. Während ihres zweitägigen Besuchs in Iran sollen die IAEA-Experten nach einer diplomatischen Lösung für den Atomstreit suchen. In Burma haben die Behörden einen Entscheid rückgängig gemacht, welcher die Opposition im Wahlkampf eingeschränkt hatte. Die Wahlkommission teilte mit, ein Verbot von Wahlkampfveranstaltungen auf Sportplätzen sei aufgehoben worden. Zuvor hatte die Oppositionspartei der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi geklagt, sie werde im Wahlkampf behindert. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.243 Punkten plus 0,1%. Die amerikanischen Märkte sind wegen eines Feiertages geschlossen. Der Euro wird zu 1 Franken 20,73 gehandelt, der Dollar zu 91 Rappen 08. Das Wetter? In der Nacht ist es vorübergehend klar, dafür erneut eisig kalt. Morgen Dienstag hat es im Norden unterhalb von rund 1000 Metern teils zähen Hochnebel, sonst viel Sonne. Die Temperatur im Norden um 4 und im Süden um 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und so geht's hier weiter. Rettung in Sicht. Die Finanzminister der Eurogruppe brüten über dem Hilfspaket für Griechenland. Messias im Anmarsch. Deutschland bekommt einen neuen Präsidenten. Wer ist dieser Joachim Gauck? Und ist seine Wahl wirklich eine Schmach für Angela Merkel? Dann neuer Anlauf in der Jurafrage. Das Volk soll sagen, wie es weitergeht. Entlastung für den Staat. Der zweite Straßentunnel durch den Gotthard könnte von Privaten gebaut und finanziert werden, behauptet eine Studie. Taten statt Worte. Ein neuer UNO-Bericht zieht eine düstere Umweltbilanz. Sagt aber auch, es gäbe zu viele Abkommen. Und schließlich Faszination all. Vor 50 Jahren lief das Rennen zwischen Gagarin und Glenn. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Der Countdown für Griechenland läuft. Dem Land bleiben nur noch wenige Wochen, um den Staatsbankrott abzuwenden. Heute bekommt die Regierung in Athen vielleicht zumindest eine Atempause. Europas Finanzminister wollen ein zweites Hilfspaket in der Höhe von 130 Milliarden Euro absegnen. Ich bin nun verbunden mit dem Korrespondenten des Schweizer Fernsehens in Brüssel, Jonas Preuer. Die Sitzung ist erst seit 3:30 im Gange. Ist schon durchgesickert, wie es für Griechenland denn läuft?
Nein, da ist noch nichts durchgesickert. Aber gerade bevor sie sich getroffen haben, vor diesem Treffen, da haben sich viele Euro-Finanzminister sehr, sehr positiv gezeigt. Normalerweise wird da nach Kräften versucht, die Erwartungen herunterzuschrauben. Heute nicht. Heute etwa sagte der deutsche Minister Wolfgang Schäuble, ja, er sei zuversichtlich, dass man heute eine Einigung findet. Also Stand jetzt geht man in Brüssel davon aus, dass es heute klappen könnte mit dieser Einigung. Aber auch wenn es klappt, das dauert sicher bis spät in den Abend, vielleicht sogar bis in die frühen Morgenstunden hinein.
Der Entscheid wurde ja immer wieder hinausgeschoben, vertagt. Was ist denn passiert, dass es jetzt eher gut aussieht?
Ich glaube, zwei Dinge haben sich verändert. Einerseits haben die Griechen nun vorwärts gemacht. Sie haben eigentlich alle der Forderungen, die man ihnen gestellt hat, das haben sie alles erfüllt. Man kann den Griechen eigentlich gar keinen Vorwurf mehr machen. Und zweitens rennt den Euro-Finanzministern ganz einfach die Zeit davon. Es bleibt nun fast keine Zeit mehr, um weiter zu verhandeln, wenn man Griechenland denn wirklich vor dem Bankrott retten will. Anders gesagt, ich nehme eher an, dass sich die Finanzminister heute einig werden. Ganz einfach, weil sie sich einig werden müssen.
Vorausgesetzt, das Geld wird wirklich beschlossen. Wie lange wird Griechenland denn mit diesen Milliarden gerettet?
Nun ja, die offizielle Version ist ganz klar, dass die Griechen damit definitiv gerettet sind, wenn dieses Geld beschlossen wird. Dieses zweite Hilfspaket und dann auch noch der Schuldenschnitt, der ja in der Verhandlung ist, das soll beides zusammen ausreichen, dass die Griechen wieder auf eigenen Beinen stehen können. Das ist die offizielle Version. Inoffiziell gibt es aber sehr viele Stimmen, die sagen, das reicht nie im Leben. Die Schulden drücken das Land immer noch viel zu sehr. Vor allem, wenn die Rezession andauert, wenn die griechische Wirtschaft weiter schrumpft, dann wird das Land früher oder später weiteres Geld benötigen. Das sagen viele Leute. Aber heute an diesem Tag, wo es ums zweite Rettungspaket geht, da will man natürlich darüber nicht reden.
Das tönt ein bisschen nach dem berühmten Fass ohne Boden. Aber erkaufen muss sich Griechenland das Geld mit einem harten Sparprogramm. Wie wollen denn die Geberstaaten sicherstellen, dass es auch wirklich eingehalten wird?
Ja, ganz klar, das will man sicherstellen mit noch mehr Überwachung und mit noch mehr Kontrolle. Einerseits soll die sogenannte Troika soll permanent in Athen installiert werden. Das sind die Kontrolleure von EU, von Europäischer Zentralbank und vom Internationalen Währungsfonds. Diese Troika will man verstärken und eben permanent installieren. Und dann diskutiert man auch, ob man einen Teil der Rettungsgelder nicht zurückhalten könnte auf einem Sperrkonto. Von diesem Sperrkonto würden nur die Schulden bezahlt, Zinsen bezahlt. Athen hätte selber gar keinen Zugriff auf dieses Geld. Das sind so zwei Beispiele und der Tenor ist ganz klar, man will mehr Kontrolle oder umgekehrt. Athen soll immer weniger Spielraum haben, was den eigenen Haushalt angeht.
Also wird das Geld nicht einfach nach Griechenland überwiesen oder anders gefragt, wer wird denn konkret wirklich von dieser Summe profitieren?
Nun ja, grundsätzlich ist all dieses Geld eigentlich da, um Griechenland zu retten. Aber wenn man es dann genau anschaut und aufschlüsselt, dann fließt auch ein guter Teil dieses Geldes direkt zu den Banken. 30 Milliarden zum Beispiel, das ist ein kleines Zückerchen, das zahlt man direkt an die Banken, nur damit sie sich am Schuldenschnitt beteiligen. Das tönt ein bisschen absurd, aber damit die Banken auf einen Teil ihres Geldes verzichten, muss man ihnen eine gewisse Summe anbieten, als kleine Kompensation, so hat man sich geeinigt. Und da verschwinden dann schon mal 30 von diesen 130 Milliarden. Also ich gehe davon aus, dass ein guter Teil dieser Hilfsgelder den griechischen Staat gar nie erreicht.
Nur kurz noch, Griechenland, Sie haben es erwähnt, muss auch Schulden abbauen. Weiß man denn inzwischen, wie es mit dem Schuldenerlass der Banken weitergeht?
Nun ja, eigentlich ist ja dieser Schuldenschnitt seit Wochen schon ausverhandelt. Davon geht man aus. Mehr oder weniger ist man sich da einig mit den Banken. Aber das war alles blockiert, weil eben dieses zweite Rettungspaket nicht vorwärts gekommen ist. Wenn es jetzt grünes Licht gibt zu diesen 130 Milliarden, dann erwarte ich eigentlich, dass wir auch beim Schuldenschnitt schnelle Fortschritte sehen. In den nächsten 2-3 Wochen, sagen wir mal, könnte es da schon Tatsachen geben. Aber ob das dann wirklich ausreicht, dieses neue Rettungspaket und auch die Schuldenschnitte, oder ob es vielleicht noch mehr Schuldenverzicht braucht in der Zukunft, das steht zurzeit wirklich noch in den Sternen.
Ganz herzlichen Dank. Das war Jonas Preuer. Er ist Korrespondent des Schweizer Fernsehens in Brüssel. Plötzlich ging es ganz rasch. Nur 60 Stunden, nachdem Christian Wulff als Bundespräsident zurückgetreten war, präsentierten die deutschen Parteien gemeinsam den Nachfolger, Joachim Gauck. Zuvor aber gab es Zoff in der Regierung. Erst nach massivem Druck der FDP hatte die Union ihre eigenen Favoriten aus dem Rennen genommen und war auf den Oppositionskandidaten, eben diesen Pfarrer aus Rostock, eingeschwenkt. Die Reaktionen in den Medien waren einhellig. Merkels Gauk-Gau, titelte etwa die deutsche Financial Times auf ihrer Website, und der Spiegel berichtet von Merkels größter Schmach. FDP, SPD und Grüne hätten mit dieser Wahl gewonnen, lautet der Tenor. Merkel habe verloren. Kaspar Selk ist sich da aber nicht so sicher.
Das war mal was. Philipp Rösler, der Mann, der Guido Westerwelle an der FDP-Spitze abgelöst hat und seither gegen eine Welle nach der anderen ankämpft. Philipp Rösler, der als unfähig Gescholtene, konnte sich gestern vors Kanzleramt stellen und sich in Interviews auf einem Sender nach dem anderen als Sieger feiern lassen. Sieger in einer politischen Seeschlacht bei allerhöchstem Wellengang. Er verschluckte dabei immer noch gleich viele Silben wie immer schon, aber strahlend.
Wir bekommen einen hervorragenden Kandidaten und ich bin sicher auch einen hervorragenden Bundespräsidenten, der in der Lage ist, verloren gegangene Autorität, das höchste Staatsamt, wieder zurückzubringen.
Auf die Frage, ob er mit seiner verfrühten Festlegung auf Gauk nicht die Kanzlerin düpiert und die Koalition aufs Spiel gesetzt habe, kam praktisch wieder der gleiche Satz, auch auf die dritte und vierte Frage. Es war übrigens nicht nur Rösler, welcher der Kanzlerin Gauk aufs Auge gedrückt hat, es war vor allem Wolfgang Kubicki, der FDP-Chef im fernen Schleswig-Holstein. Der kämpft dort oben an der Nordsee sozusagen gegen die politischen Fluten. Er fürchtete, in den Landtagswahlen im Mai unterzugehen, wenn seine Bundesregierung einen Grünen wie Klaus Töpfer zum Präsidenten küren würde. Kubicki hat deswegen am Wochenende als erster Gauk gesagt, dann erst der FDP-Vorstand mit Rösler. Daraufhin hatte Merkel praktisch nur noch die Wahl, entweder Ja zu sagen oder gleich die Koalition zu sprengen. Zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt. Sie tat Ersteres.
Dieser gemeinsame Kandidat ist der Bürgerrechtler und frühere Chef der Stasi-Unterlagenbehörde Joachim Gauck.
Rösler, die FDP, hat für einmal gewonnen. Scheinbar. Wenn man sich nämlich vor Augen führt, wie wichtig Angela Merkel das Thema Loyalität nimmt, immer wieder, wie loyal sie vor allem selber der FDP gegenüber war, bei all ihren Schlingerbewegungen, wie sie Westerwelle stützte, als der sich im politischen Jammertal verirrte, wie sie Rösler stützt, der politisch fast nur Pech hat, dann könnte die These von der großen Siegerin FDP nach dieser Ohrfeige für die Chefin etwas verfrüht sein. Auch bei SPD und Grünen fragt sich, wie groß ihr taktischer Erfolg wirklich ist. SPD-Chef Gabriel wirkte ebenfalls sehr entspannt und siegesgewiss nach der Entscheidung.
Dass wir am Ende eines sehr schwierigen Prozesses und einer deutlichen Fehlentscheidung für Christian Wulff jetzt den richtigen Bundespräsidenten bekommen, das ist ja für jeden offensichtlich. Ich habe auch gesagt, dass ich großen Respekt dafür habe, dass die Kanzlerin sich am Ende bewegt hat.
Respekt für die Beweglichkeit der Kanzlerin, nicht ohne zum x-ten Mal den Wulff-Fehler zu erwähnen, einzureiben. Nur, so wenig Merkel Gauk gewollt hat, weil sie sich vor 2 Jahren eben gegen ihn gestellt hatte und für Wulff, Stichwort Glaubwürdigkeit, so wenig konnten Grüne und SPD dieses Mal weg von Gauck, obwohl der eigentlich überhaupt nicht ihr Kandidat ist. Sie hatten sich vor 2 Jahren nur auf den christlich-konservativen Gauck geeinigt, um Wulff zu blockieren, nicht um ihren Wunschkandidaten zu platzieren. Und jetzt blieb ihnen, Stichwort Glaubwürdigkeit, nichts anderes übrig, als Gauck wieder zu bringen. Das ist Sigmar Gabriel auch bewusst.
Wenn man jetzt jemanden wünscht, der ständig nur die Parteilinien wiedergibt, dann ist Joachim Gauck der Falsche.
Und das ist vorsichtig formuliert. Gauck sprach sich in letzter Zeit gegen die Energiewende aus, gegen den Bürgerprotest in Stuttgart. Er zeigte einen gewissen Respekt vor Thilo Sarrazin. Das ist alles weit weg von Rot und Grün. Ein Sieg sieht anders aus. Und die Verliererin Merkel? Sie hätte lieber einen Politiker gehabt im Amt des Bundespräsidenten. Keine Frage. Und sie weiß auch warum. Nach dem Kollaps ihres Nicht-Politiker-Präsidenten Horst Köhler. Jetzt hat sie halt wieder einen Nicht-Politiker und wird das wohl bedauern, aber einen, der bei Lichte besehen am ehesten ihre Linie vertritt. Wer hier am Schluss wirklich gewonnen oder verloren hat, ist allermindestens noch offen.
Kaspar Selk. Nun also Joachim Gauck, der leidenschaftliche Demokrat aus der ehemaligen DDR, der bei der letzten Präsidentenwahl noch das Nachsehen hatte. Und das, obwohl der mittlerweile 72-Jährige schon damals als Kandidat des Volkes galt, als Persönlichkeit mit Format, Ecken und Kanten, wie es dem hohen Amt gebührt. Gaucks großes Lebensthema ist die Freiheit, gespiesen aus dem Erleben der Unfreiheit in der DDR. Freiheit, ein Plädoyer, heißt denn auch ein schmales Buch, das passenderweise gerade heute Montag erschienen ist. Hans-Jörg Schulz, der Leiter unserer Religionsredaktion, hat den Theologen und künftigen deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck letzte Woche getroffen.
Joachim Gauck hat den Jüngeren etwas zu sagen und er will es ihnen sagen. Er, der nunmehr 72-Jährige, will immer wieder von seiner Generation erzählen, die hineingeboren wurde in diesen furchtbaren Zweiten Weltkrieg, die 40 Jahre gelebt hat in der Unfreiheit des DDR-Regimes. Deshalb ist er beinahe rastlos unterwegs, füllt große Hör- und Konzertsäle, erzählt von seiner Biografie, erzählt von seinem großen Lebensthema, von der Freiheit.
Ich glaube, dass die Menschen, wenn sie zu einer gewissen Bewusstheit gelangen, wenn sie also ihre ärgsten Nöte oder Ängste besiegt haben, einen Traum haben nach Verwirklichung. Sie möchten ankommen in einem Lebensraum, in dem sie sich selber achten können und in dem sie sich verwirklichen können. Und dieser Traum kann am ehesten in Gesellschaften gelebt werden, in der Freiheit tatsächlich existiert.
Eine Stunde lang hat sich Joachim Gauck Zeit genommen für unser Radiogespräch, als er vergangene Woche in Freiburg im Breisgau zu einem Vortrag eingeladen war. Eine Stunde, in der er erzählt, wie er als junger Mecklenburger in Rostock zur Theologie kam, wie er als Pfarrer den gewissen Freiraum, den die DDR-Kirchen hatten, nutzte zur deutlichen Kritik am System. Wie wegen seiner Kritik am System sein ältester Sohn nicht Medizin studieren durfte in diesem Staat der Unfreiheit. Und wie er heute in Sorge ist, weil bei uns die Freiheit oft als viel zu selbstverständlich erachtet wird. In Sorge darüber, dass wir vergessen, für die Freiheit immer neu zu kämpfen.
Der Erwerb der Freiheit ist schon eine Riesenaufgabe, an der viele scheitern. Aber die Gestaltung der Freiheit ist eine Langzeitaufgabe, die in vielen Ländern überhaupt noch nicht gemeistert ist.
Freiheit, ein Plädoyer, heißt das kleine Büchlein, das Gauck jetzt herausgegeben hat. Sein Credo, das er rhetorisch brillant und mit ansteckender Leidenschaft vertritt, ist, dass die Freiheit des Erwachsenen Verantwortung heißt. Wir alle, wir Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, haben Verantwortung dafür zu übernehmen, dass Freiheit nicht nur ein großes Wort in Parlamenten und auf Parteitagen ist, sondern alltägliche Realität bleibt. So wie er es tat, als er 10 Jahre lang jene Behörde leitete, die die Unrechtstaten der DDR-Staatssicherheit der Stasi sammelte und aufdeckte.
Wir müssen die Potenziale unserer freiheitlichen Gesellschaft dadurch entdecken, dass wir an ihre Quellen zurückgehen. Es ist in einer Zeit, als es eine ganz klare ständische Ordnung gab, die verwegene Idee entstanden, dass alle Menschen gleich seien, vor dem Richter zunächst, aber dann auch an Qualität letztlich, dass es so etwas wie Recht geben müsse für jedermann und dass es Bürgerrechte geben müsse. Das war verwegen. Und trotzdem sind diese Länder, in denen diese Ideen formuliert worden und in die Kataloge der Menschenrechte einwendeten. Das sind die, die den politischen Fortschritt darstellen.
Joachim Gauck ist ein Mann des Wortes, er ist ein Menschenfänger. Er hat nun in Deutschland 5 Jahre lang die Chance, Politik abseits der Parteipolitik zu vermitteln. Das könnten vor allem jene zu spüren bekommen, die ihn vorgeschlagen haben, die Sozialdemokraten und die Grünen. Gauck ist nämlich eigentlich ein christlich-konservativer. Auf die Linken reagiert er allergisch und mit Kapitalismuskritik kann er nicht viel anfangen. In der Schweiz aber werden wir ihn wohl als Werbenden kennenlernen, als einen, der in der Schweiz für Europa werben wird, weil er die Schweiz für das Vorbild Europas hält.
Für mich war die Schweiz schon Europa, als andere Länder überhaupt noch nicht an Europa dachten. Sie hat Erfahrung mit der Zusammenfügung von unterschiedlichen, mit einer hinlänglichen Autonomie der Verschiedenen und mit einer durch keinen Zeitumstand in Gefahr geratenen demokratischen Grundorientierung.
Der nächste deutsche Bundespräsident ist also nicht nur ein Liebhaber der Freiheit, er ist auch ein Liebhaber der Schweiz.
Das war Hans-Jörg Schulz. Das einstündige Gespräch mit Joachim Gauck ist als Passage 2 auf DRS2 am kommenden Freitag um 20 Uhr zu hören. Eigentlich ist der Jura-Konflikt beigelegt. Vor 30 Jahren hat das Schweizer Volk Ja zu einem neuen Kanton gesagt. Nur so richtig Ruhe ist auch danach nicht eingekehrt. Fortan lebten die Jurassier verteilt im Kanton Jura, im Laufental und im Kanton Bern. Die jurassischen Autonomisten gaben sich damit nicht zufrieden und machten weiter Druck. Heute nun haben Vertreter des Bundes sowie der Kantone Bern und Jura entschieden, dass nochmals die Stimmbürger entscheiden sollen, wie es weitergeht. Damit soll der jahrzehntelange Konflikt nun doch noch ein Ende finden. Patrick Mühlhauser kommt eben von der Medienkonferenz zurück. Ist das denn jetzt der Durchbruch?
Ja, ich denke schon, dass man von Durchbruch sprechen kann. Die Jura-Frage war 40 Jahre lang nicht wirklich gelöst. Vor allem die Separatisten, also die Pro-Jurassier, setzten all ihre Kräfte ein für eine, wie sie sagen, Wiedervereinigung des Kantons Jura mit dem Südjura. Ich habe vor der Sendung mit Maxim Suber, dem Stadtpräsidenten der bernischen Gemeinde Mutje, gesprochen. Er rief Victoire, Sieg, und war überrascht, dass die Berner Regierung zu dieser Abstimmung einwilligte. In Mutje gibt es besonders viele, die zum Kanton Jura möchten. Aber schlussendlich musste auch die Berner Regierung einsehen, so schätze ich das ein, dass der Jura-Konflikt nur durch einen demokratischen Prozess, also durch eine Volksabstimmung, gelöst werden kann.
Es wird also darüber abgestimmt, ob der Kanton Jura und der Berner Jura zu einem neuen Kanton fusionieren sollen. Wie geht das genau vor sich?
Es gibt zwei unabhängige Abstimmungen. Im Kanton Jura muss die Verfassung geändert werden. Darüber wird die Bevölkerung des ganzen Kantons Jura abstimmen. Im Kanton Bern wird nur die Bevölkerung im Berner Jura zur Urne gebeten. Das ist eine Konsultativabstimmung, hat also keine sofortige Wirkung. Aber sie verpflichtet die Berner Regierung bei einem Ja, alles in die Wege zu leiten, dass der Berner Jura weg vom Kanton Bern in einen neuen Großkanton Jura, könnte man sagen, gehen kann. Sagt aber eine der beiden Seiten, also der Kanton Jura oder auch der Berner Jura, nein, dann ist die Gründung eines neuen Kantons endgültig vom Tisch.
Besteht denn da nicht die Gefahr, dass der Konflikt danach doch nicht gelöst ist?
Allerdings, die Separatisten würden sich mit einer Absage nicht zufrieden geben, glaube ich. Das wissen auch die Behörden beider Kantone. Und deshalb geht hier die Vereinbarung zwischen den beiden Kantonen Bern und Jura noch weiter. Schlussendlich soll nämlich jede einzelne der 49 Gemeinden im Berner Jura selbst über ihre Zukunft entscheiden können. Konkret heißt das, egal wie das Resultat bei der Volksabstimmung rauskommt, jede Gemeinde im Berner Jura soll die Gelegenheit bekommen, selbst zu entscheiden, zu welchem Kanton sie gehören will. Allerdings, das ist ein sehr komplizierter Weg. Jede Gemeinde muss zuerst eine Konsultativabstimmung in der eigenen Gemeinde durchführen. Dann muss die Berner Regierung und das Kantonsparlament entscheiden und dann das eidgenössische Parlament. Und schlussendlich würde sogar das Schweizer Volk darüber entscheiden, ob zum Beispiel Mutje zum Kanton Jura wechseln kann oder nicht. Also ein wichtiger Moment heute, aber der Jura-Konflikt ist noch nicht gelöst.
Und ein Thema, das wir sicher noch des Öfteren vertiefen werden. Ganz herzlichen Dank für diese Auskünfte, Patrick Mühlhauser. Es ist 18 Uhr und knapp 29 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und mit hochfliegenden Plänen und harten Landungen geht es hier weiter. Die Stichworte sind Gotthardtunnel, Recycling und Race in Space. Der bestehende Gotthard-Straßentunnel muss saniert werden. Das bedeutet, dass die wichtigste Nord-Süd-Achse während Jahren gesperrt wird. Daher wird diskutiert, ob man nicht einen zweiten Straßentunnel durch den Gotthard graben soll. Das kommt teuer, könnte aber vollständig von Privaten finanziert werden. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls eine Studie des Wirtschaftsdachverbandes Economie Suisse. Alexander Grass berichtet.
Dominik Reber ist beim Wirtschaftsdachverband Economie Suisse Bereichsleiter Infrastruktur, Energie und Umwelt. Economie Suisse habe für seine Projektstudie die besten Fachleute am Tisch gehabt, freut er sich. Es sind die Baukonzerne Implenia und Marti, die Großbank UBS, die Wirtschaftsberatungsfirma KPMG, Verbände wie Infra, TCS und Straße Schweiz. Ihnen solle der Staat jetzt eine Gotthard-Konzession für 50 Jahre erteilen, so hofft Reber.
Auf der Basis des bestehenden Rechts und auf der Basis der bestehenden Verfassung ein Modell skizziert für den Gotthard. Das ist ein Modell und das Modell geht gut auf. Nach 50 Jahren resultiert für den Staat ein Überschuss. Das heißt, er verliert dabei kein Geld, sondern er macht sogar vorwärts.
Der Bund soll 150 Millionen Franken sparen. Er erhält eine neue Tunnelröhre und bekommt eine Sanierung des alten Gotthardtunnels. Eine Durchfahrt sollte einst 21 Franken kosten. Dank des richtungsgetrennten Verkehrs in den beiden Röhren wäre der Verkehr sicherer, wirbt Reber, und die Investition wäre nachhaltig.
Wir wollen, dass man, wenn man jetzt auch künftig in 30, 60, 90 Jahren eine Sanierung machen muss, dass man dann auf ein redundantes System zurückgreifen kann, das heißt eine zweite Röhre. Es ist ja nicht sinnvoll, zum Beispiel extra für diese einmalige Sanierung des Gotthards einen ganzen Umschlagbahnhof aufzubauen, um Autos auf die Schiene zu bringen und Rollmaterial zu beschaffen, das dann für die nächste Sanierung in 30 Jahren schon wieder veraltet ist. Aus diesem Grund macht auch eine zweite Röhre Sinn.
Aufsehenerregend an der Studie sind die prominenten Partner und brisant ist das zeitliche Umfeld. Bald muss der Bundesrat entscheiden, wie der Gotthard-Straßentunnel saniert werden soll. Er muss aufzeigen, wie trotz 3 Jahre langer Tunnelsperrung der Güterverkehr durch die Alpen funktionieren kann. Hauptproblem ist dabei nicht die Finanzierung. Es stellt sich die Frage, ob hier nicht ein falsches Problem gelöst worden ist. Thomas Rohrbach vom Bundesamt für Straßen.
Was im Moment aussteht, ist der politische Entscheid, was genau am Gotthard geschehen soll. Also soll eine zweite Röhre gebaut werden? Wenn ja, wie soll die gebaut werden? Das ist die erste Frage, die sicher zuerst geklärt werden muss. Dann kann man sich über die Finanzierung Gedanken machen. Soll die klassisch, sage ich mal, finanziert werden mit den öffentlichen Geldern, mit der Straßenkasse, oder soll ein privates Finanzierungsmodell getroffen werden?
Erschütterungen, Abgase und Salze haben die Betonkonstruktion im Gotthardtunnel mürbe gemacht. Die Zeit ist knapp. Schon in gut 10 Jahren muss saniert werden. Doch bei einem Tunnelneubau ist nicht nur der Vortrieb eine zeitraubende Sache. Der Vertrag des Neat-Bauloses Bordio Faido war 24 Bundesordner dick und er umfasste 16.000 Positionen. Am Gotthard müsste jetzt ein noch nie dagewesener Public-Private-Partnership-Vertrag verhandelt werden.
Der Investor möchte ja seine Investition schützen und wieder zurückhaben und auch etwas damit verdienen. Und das kann dann sein, dass das über mehrere Jahrzehnte so eine Nutzungsdauer festgelegt werden muss. Und da müssen so viele einzelne Details geregelt werden, die man unter Umständen beim Vertragsabschluss noch gar nicht voraussehen kann, wie die sich entwickeln. Also es ist sicher ein sehr kompliziertes Vertragswerk, das da getroffen werden muss.
Doch das größte Problem am Gotthard bleibt der Alpenschutz. 1994 wurde der Alpenschutzartikel angenommen. Im Jahr 2004 scheiterte die Avanti-Vorlage wegen eines zweiten Gotthard-Straßentunnels an einem massiven Nein-Stimmenanteil von 63%. Und letztes Jahr haben die Stimmbürger im Kanton Uri erneut eine zweite Röhre am Gotthard abgelehnt. Für sie gilt die Gleichung aus dem Avanti-Abstimmungskampf noch immer. Mehr Tunnel gleich mehr Verkehr. Und das scheint kaum mehrheitsfähig.
Der Bericht von Alexander Grass. Mit ähnlichen Modellen, wie sie die Economy Suisse für den Gotthard durchspielt, mit sogenannten Public-Private Partnerships, hat England schon viele Erfahrungen gesammelt. Nur, es sind schlechte Erfahrungen. Großbritannien-Korrespondent Martin Alliot.
Ab 2003 war die private Firma Metronet gut 4 Jahre lang für den Unterhalt und die schrittweise Sanierung von 9 Linien der Londoner Untergrundbahn verantwortlich. Der Staat sollte während 30 Jahren eine Art von Abonnementsgebühr für diese Dienste bezahlen, dann wäre der private Kapitaleinsatz abgegolten gewesen. Doch im Jahr 2007 ging Metronet in Konkurs. Aufgrund der byzantinisch komplizierten Verträge, die bei derartigen Projekten leicht mehrere Regale füllen und Legionen von Anwälten fürstliche Honorare bescheren, war es der Staat und nicht die privaten Eigentümer von Metronet, der mit 1,7 Milliarden Pfund in die Bresche springen musste. Die Einbindung privater Firmen in öffentliche Infrastrukturprojekte begann im Vereinigten Königreich vor 20 Jahren unter dem Namen Private Finance Initiative. Seither sind so Spitäler, Autobahnen, Schulen und anderes mehr entstanden. Häufig übernehmen die privaten Firmen auch den Unterhalt ihrer Bauwerke während der Dauer des Vertrags, erneut für eine gesalzene Gebühr. Doch im letzten November kündigte die Regierung an, es werde keine neuen Aufträge nach diesem Muster mehr geben. Erst zu Beginn dieses Monats musste der Gesundheitsminister zähneknirschend zusätzliche 1,5 Milliarden Pfund an 7 regionale Spitäler ausschütten, weil diese sonst unter der Last der jährlichen Rückzahlungen an ihre privaten Partner zusammengebrochen wären. Allein im Gesundheitswesen beträgt die über Jahrzehnte verteilte Schuld der öffentlichen Körperschaften etwa 65 Milliarden Pfund für über 100 fertiggestellte Projekte. Die effektiven Baukosten betrugen allerdings nur etwas mehr als ein Sechstel dieser Summe. Der Rest setzt sich aus Zinsen, Risikoprämien und Verwaltungsgebühren zusammen. In manchen Spitälern fressen diese Zahlungen mehr als 10% des jährlichen Budgets auf. Die privaten Eigentümer dieser lukrativen, an die Inflation angepassten Einkommensströme können ihre Gewinne auch sofort realisieren, indem sie ihre Ansprüche an Dritte verkaufen. Ihr Profit beim Verkauf ist dabei in der Regel höher als der Gewinn aus der Bautätigkeit. Die Spekulation wirft also wegen der enormen Gewinnmargen mehr ab als das Baugeschäft. Die konservativ-liberale Regierung ist deshalb zum Schluss gekommen, dass das herkömmliche Modell einfach viel zu teuer und zu unflexibel sei. Die höheren Kosten waren indessen schon immer in der Übungsanlage zu erkennen. Der Staat zahlt weniger für sein Fremdkapital als die Privaten und er hat kein Profitmotiv. Die von den Befürwortern stets beschworene höhere Effizienz der privaten Partner hat sich dagegen empirisch nie nachweisen lassen. So bleibt letztlich nur ein Vorteil des PPP-Modells übrig. Die Verbindlichkeiten des Staates bleiben außerhalb des ordentlichen Haushalts. Doch der kurzfristige politische Vorteil wird durch die langfristige Hypothek nicht aufgewogen.
Diese Woche treffen sich in Nairobi die Umweltminister. Sie ziehen Bilanz nach 40 Jahren internationaler Umweltpolitik und bereiten sich auf die UNO-Nachhaltigkeitskonferenz vor, die im Juni in Rio de Janeiro stattfinden will. Wird. In Nairobi mit dabei ist auch Bundesrätin Doris Leuthard. Sie hat heute zusammen mit dem Direktor des UNO-Umweltprogramms den 5. globalen Umweltbericht präsentiert. Und der sieht düster aus. Weder das Klimaproblem ist gelöst, noch das Artensterben beendet oder das Abholzen der Urwälder gestoppt. Aus Nairobi, Patrick Wülser.
Jugendliche singen zum Auftakt der Plenarversammlung und der kenianische Staatspräsident streichelt gerührt Kinderköpfe. 1972 wurde die UNEP gegründet, 40 Jahre und 600 multilaterale Umweltabkommen später zieht der Direktor der UN-Umweltbehörde Achim Steiner eine ernüchternde Bilanz.
Wir haben trotz der ganzen Ziele, die wir uns gesetzt haben, auch in den internationalen Verhandlungen, es noch nicht geschafft, wirklich eine Kehrtwende herbeizuführen. Das heißt, die Welt bewegt sich immer noch insgesamt in die falsche Richtung, obwohl es sehr viele Beispiele, Ansätze und Möglichkeiten gibt. Aber das Paradigma sozusagen unserer Weltwirtschaft, unter dem wir heute noch agieren, zwingt uns immer noch, viele Dinge zu tun, die an sich nicht mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit vereinbar sind.
Solche Dinge sind etwa das anhaltende Artensterben, Fluten und Dürren als Folge des Klimawandels, welche wiederum zu Ernteausfällen und Hunger führen. Diese Erkenntnisse sind nicht neu. Zu vielen Umweltproblemen gibt es Schutzabkommen. Wenn sie umgesetzt würden, ginge es dem Planeten längst besser, sagt der Chefwissenschaftler der UNEP, Joseph Akamel.
There's too many different initiatives with too much overlaps and big gaps in the international governance agenda.
Es gibt heute zu viele multilaterale Umweltabkommen, die sich überlappen und auf nationaler Ebene gar nie umgesetzt werden. Analog zu den Millenniumszielen im humanitären Bereich soll sich die Weltgemeinschaft hier in Nairobi und an der Folgekonferenz in Rio im Sommer auf einige wirklich relevante Ziele einigen. Sie sollen verbindlich vereinbart und auch nachgeprüft werden. Die wissenschaftliche Grundlage und die Prüfwerte dazu liefert der vorliegende Umweltbericht, der umfassendste seit 10 Jahren. Ermöglicht hat ihn wesentlich auch die Schweiz. Finanziell, wissenschaftlich und politisch. Die Idee, einmal alle 600 Umweltabkommen zusammenzutragen, zu gewichten und ihre Wirksamkeit zu überprüfen, stammt aus dem Bundesamt für Umwelt. Deshalb war es mehr als eine Höflichkeitsgeste, dass Bundesrätin Doris Leuthard heute neben dem UNEP-Direktor den Bericht präsentieren durfte.
Die Schweiz erachte ich hier wirklich als Vorbild, weil wir haben Technologien, wir können uns vieles leisten, also können wir auch vorangehen. Und ja, es gibt nur einen Planeten, also wenn man ihn erhalten will, muss man was tun und nicht nur zuschauen. Und wir können was tun, auch wenn es die kleinen Schritte sind, aber wenigstens tun wir das, was wir können. Jeder für sich, die Staatenwelt, die Wirtschaft.
Ihr Auftritt löst in Nairobi Beifall aus. Die ehemalige Wirtschaftsministerin gibt sich heute als überzeugte Umweltministerin. Gerade weil wir nur einen Planeten haben und der zu kollabieren droht, fordert der UN-Umweltbericht teilweise einschneidende Maßnahmen. Um etwa Abfallberge zu verringern, genüge Recycling längst nicht mehr. Der Konsum selbst müsse überdacht werden. Mitten in der Finanzkrise werden sich für solche Ideen sowohl in der Schweiz als auch in anderen Industriestaaten nur schwer Mehrheiten finden lassen.
Ja, da stimme ich Ihnen zu, weil sehr oft ist der Mensch kurzfristig denkend, er setzt die persönlichen oder monetären Interessen in den Vordergrund.
Wie viele Ministerkollegen befürchtet sie deshalb, dass es auch auf globaler Ebene, weder hier in Nairobi noch im Sommer am Umweltgipfel in Rio, viele verbindliche Beschlüsse geben wird.
Patrick Wülser berichtete. Heute, vor genau 50 Jahren, wurde der amerikanische Kampfpilot John Glenn zum Helden. Als erster Amerikaner sauste er durch die Erdumlaufbahn, dreimal nacheinander in insgesamt knapp 5 Stunden. Das war zwar keine Weltneuheit, der Russe Juri Gagarin hatte das schon im Jahr zuvor geschafft, aber mit Glenn konnten die Amerikaner aufschließen zu den Sowjets, denn die hatten bis dahin das Rennen im Weltall dominiert. Ein Beitrag von Wissenschaftsredaktorin Katharina Bochsler.
The countdown is underway at Cape Canaveral, as all the world holds its breath and all the world is witness.
100 Millionen Amerikaner sitzen gebannt vor dem Bildschirm, als John Glenn um 9.47 Uhr abhebt. Godspeed, John Glenn. Gute Reise, John Glenn. Und adieu, Schmach.
Godspeed, John Glenn. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Nachdem die Sowjets mit Sputnik den ersten Satelliten und mit Gagarin den ersten Menschen ins All befördert haben, und erst recht nach dem außenpolitischen Debakel in Kuba und der misslungenen Invasion in der Schweinebucht ein Jahr zuvor, brauchen die USA einen Helden. Einen, der für sie die Sterne vom Himmel holt.
The word is go, and John Glenn is go. And with him go all of mankind's dreams of someday touching the unattainable stars.
10-mal schon hätte die Friendship 7 genannte Mission starten sollen. Beim 11. Versuch tut sie es. John Glenn, in ständigem Funkkontakt mit der Bodenstation, donnert an der Spitze einer Atlas-Rakete los, um wenig später in die Erdumlaufbahn einzuschwenken und mit einer wunderschönen Aussicht auf seinen Herkunftsplaneten belohnt zu werden.
Oh, that view is tremendous. Roger, turnaround has started. Capsule turning around, and I could see the booster doing turnaround just a couple of hundred yards behind me. It was beautiful.
Mit 8 Stundenkilometern pro Sekunde rast John Glenn um die Erde, sieht in den folgenden 5 Stunden 3 Sonnen auf- und Untergänge, beobachtet merkwürdige Lichtphänomene rund um seine Kapsel und erlebt die Grenzen der Technik. Am Ende seiner ersten Runde tauchen Probleme mit der automatischen Steuerung auf. Glenn stellt auf Handsteuerung um. Zudem meldet das Sicherheitssystem, dass sich der Hitzeschild der Mercury-Kapsel teilweise gelöst hat und diese beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zu verglühen droht. Glenn sieht aus seinem Kabinenfenster, wie die Mercury in Flammen steht. Dann reißt der Funkkontakt ab. Es geht mir gut, aber es war eine Reise durch einen Feuerball, meldet sich Astronaut Glenn wenige Minuten später, ehe die Kapsel, wie vorgesehen, an einem riesigen Fallschirm baumelnd im Meer vor der kalifornischen Küste landet. Der verglühende Hitzeschild hat gehalten. Das Notsignal war ein Fehlalarm.
Milestones in human progress that mark recorded history.
In my judgment, this nation's orbital pioneering in space is of such historic stature.
John F. Kennedy, der amtierende amerikanische Präsident, profitiert medienwirksam von John Glenns Höhenflug. Glenns Reise um die Erde sei ein Meilenstein in der Geschichte der Menschheit. Tatsächlich haben die USA mit dieser bemannten Mission zur Sowjetunion aufgeschlossen. Kennedy, der seinen Landsleuten die Mondlandung bis zum Ende des Jahrzehnts versprochen hat, gibt ihnen ihren ersten kosmischen Helden. Ein Jahr und 9 Monate später wird Kennedy ermordet. John Glenn feierte vor wenigen Monaten seinen 90. Geburtstag.
From here he goes to Grand Turk Island for further rest before the deluge. A deluge of honors a proud country waits to bestow on a brave man.
Mit Katharina Boxler einmal ins All und zurück. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Eva Gammelte. Am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.